Stell dir vor, du sitzt als Geschäftsführer in einem Meeting, ihr redet über KI im Kundenservice und irgendwann kommt dieser Satz, den gerade, glaube ich, irgendwie so alle sagen, den Bot, den bauen wir einfach selbst. Das setzt doch einen Entwickler an einem Nachmittag mit Claude oder N8N, you name it, einfach um. Ist doch viel günstiger und du kannst es viel besser auf dein Unternehmen individualisieren. Das klingt smart, wenn man das jetzt auf den ersten Blick hört, klingt nach gespartem Geld. Und genau das ist gerade einer der Lieblingsvorschläge oder Beratungen, wie man es auch immer nennen will, auf LinkedIn. Was ja aber keiner sagt, günstig selbst gebaut wird verdammt schnell sehr, sehr teuer. Kaufst du günstig, kaufst du teuer. Und genau da schauen wir heute mal ehrlich hin.
Und damit herzlich willkommen bei Service Sales, dem Podcast, der dir zeigt, wie dein Kundenservice nicht nur begeistert, sondern auch verkauft. Ich bin Maxi und sitze heute hier mit Jakob natürlich, meinem Co-Host. Herr Jakob.
Hey, grüßt euch.
Und du hast es ja schon angeleitet, um was es heute geht. Wir reden über das ganze Thema Make or Buy, was ja gerade so in der KI-Bubble super groß ist, was wir vor allem auf LinkedIn auch total häufig lesen. Und da lasst uns erstmal verstehen, warum gerade alle überhaupt so ein Make predigen. Ne? Das, woher kommt das eigentlich? Und ehrlich, ich verstehe es sogar. Ist bei uns intern der Firma auch ein großes Thema. Also wo früher halt Softwareentwicklung ja mal halt so locker, ne, 100.000 Euro oder mehr gekostet hat, macht heute irgendwie gefühlt jeder Entwickler das gleiche an einem Nachmittag. Irgendwie, du hast ja schon gesagt, mit Make, N8N, Claude, you name it. Und die Tools, die sind da, die sind zugänglich und gleichzeitig raten dir auch halt immer mehr Berater, ne, dazu, ja, baust doch selbst, dann kannst du es viel besser auf dein Unternehmen individualisieren. Ich sag mal so, die größte KI-Transformation in Deutschland ist gerade, dass eben genau diese Berater über Nacht irgendwie jetzt zu KI-Experten geworden sind.
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe ja neulich auf LinkedIn dazu was gepostet und der Post ist einfach in diesem B2B-Umfeld ziemlich viral gegangen. Also von der Anzahl der Impressionen, die ich dann gesehen habe, und das zeigt ja schon mal, dass es einen totalen Nerv trifft. Also ich habe es genau auch darauf aufgebaut zu sagen, hey, guck mal, das, was früher sehr viel Geld gekostet hat, das machst du heute gefühlt an einem Nachmittag halt eben einen Dev. Und die Wahrheit ist ja, du kannst es ja super schnell aufsetzen. Ich meine, ganz, ganz Thema rund auch um Vibe-Coding. Wir nutzen das ja intern selber, Vibe-Coding für gewisse Themen. Die Frage ist aber ja nicht, und das ist so ein bisschen das, was in dieser Diskussion, finde ich, total falsch auf. Also nicht, kann man das bauen, sondern kann man das sinnvoll betreiben in einem Enterprise-Kontext? Und da habe ich das Gefühl, da ist so diese Sollbruchstelle einfach massiv hoch aktuell.
Genau, und da sind wir eigentlich auch schon bei unserem ersten Reality-Check, den wir heute ansprechen wollen. Ne? Also einen Piloten oder eine Demo zum Laufen zu kriegen, das schafft heute fast jeder, ne? Wie du schon gesagt hast, mit Vibe-Coding. Aber der Reality-Check hier ist eigentlich die Wartung. Ne? Und die wird, finde ich, massiv unterschätzt und das kann auch dann häufig richtig wehtun.
Ja, ich meine, der schwere Teil ist es ja nicht, jetzt einen Prozess aufzubauen. Also ich meine, nehmen wir mal einen ganz einfachen, oder was ist einen komplexen Case, aber mal einfach runtergebrochen. Du hast jetzt einen Reklamationsprozess und klar kannst du den jetzt erstmal Vibe-coden, du kannst den über Claude erstellen, dass ein AI-Bot das zum Beispiel jetzt abfängt für dich. Aber was ja das Problem ist, ist, dass es ja in dem Prozess immer wieder neue Pfade sozusagen geben wird. Ne, es kommen ja immer Kleinigkeiten dazu. Man kann sich das dann eigentlich vorstellen, dass du irgendwann dann wirklich ein riesen Baumdiagramm mehr oder weniger sozusagen hast oder ein riesen Prompt letzten Endes dahinter. Und das Problem ist, dass jede Prozessänderung eigentlich so ein If-Statement erzeugt, also eine neue Verzweigungslogik letzten Endes. Und meistens ist es so, es fällt mir extrem auf im Gespräch mit Unternehmen, wie viele Leute können diesen Prozess warten? Es ist eine Person in der Company, die das noch warten kann. Und deswegen ist es nicht das Problem, das zu bauen. Das Problem ist einfach so diese Maintenance und dass es eigentlich super Silo-Wissen ist, was auf eine Person aufgebaut wird, dass die diesen Workflow, diesen Prozess versteht. Und damit ist gar nicht mehr das Problem, das aufzubauen initial, sondern dass du dein Knowledge auf eine Person transferierst. Und das wird meiner Meinung nach in der Maintenance massiv unterschätzt.
Genau, und das Fiese daran ist, finde ich, auch noch der zweite Effekt, also das, was dann noch mitkommt mit dieser Wartung, also dein Team oder vielleicht auch nur diese eine Person in deinem Team, die das wartet, hat irgendwann gar nichts Neues mehr. Also sie pflegt eigentlich nur noch das, was eh schon gebaut wurde, und das liest man jetzt auch immer wieder, dass Teams schnell den Großteil ihrer Zeit halt mit dieser Warten und mit Fixen von Bugs einfach damit beschäftigt ist. Ich meine, das sehen wir bei unserer eigenen Software. Und es muss immer jemanden geben, der sich halt auch mit der Weiterentwicklung beschäftigt. Und das kann auch ein ganzes Team sein. Und der Klassiker ist da eben, ne, solche Sachen, die man dann eigen gebaut hat, werden, und da habe ich auch eine Zahl letztens gelesen, werden im Schnitt 30-50% teurer als ursprünglich geschätzt. Also einfach, weil der Umfang während des Bauens immer weiter wächst, ne, und dann merken die Teams auf einmal, es ist doch mehr, als wir jetzt am Anfang angenommen haben. Und dann fängst du an mit, wir automatisieren mal den Bestellstatus, ne, und landest dann aber am Ende bei irgendwie einem Monster, das du aufgebaut hast und wo halt auch dann keiner mehr einen Überblick drüber hat.
Ich meine, die Frage, die ich dann immer stelle an der Stelle ist, hast du eine Person, die Vollzeit nur dafür abgestellt ist, genau dieses Projekt zu machen? Oder im besten Fall sogar zwei Leute sozusagen, um das zu backen. Und meistens ist es immer so, dass diese Person andere Aufgaben noch nebenbei haben. Das heißt, die fuchsen sich dann da irgendwie rein. Es sind vielleicht auch Leute, die KI-affin sind. Wenn du diese Frage mit Ja beantworten willst, das habe ich dann good for you, dann bin ich da gar nicht sogar, da bin ich dabei, okay, es ist dann auch irgendwie okay, das dann sozusagen zu entwickeln. Aber wenn du es nicht hast, dann verbringen diese Leute einfach auch Zeit auf den falschen Themen. Es ist so ein bisschen Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das ist jetzt mal ganz einfach gesagt, aber da steckt schon irgendwie relativ viel dahinter. Das andere, was ich sehe, das ist so ein bisschen so diese zweite Dimension, wenn wir jetzt mal darüber reden von unserem Reality-Check, ist, dass ich sehe, dass diese Token-Kosten ja total kleingeredet werden. Das hatten wir neulich mal das Gespräch mit einem Bestandskunden, der da auch super viel gecodet hat mit, und der meinte, ja, das ist ja gar nicht so ein krasser Lock-in-Effekt. So, die Preise werden ja eher günstiger, weil es ja immer mehr KI-Modelle gibt. Und ich weiß nicht, wer sich wirklich schon mit Tokenkosten auseinandersetzt. Also, wenn du es mal wirklich tief machst, ist das, dass die richtig teuer werden aktuell. Gerade Claude zieht die Preise ja massiv an. Und wir haben neulich auch mal, kann Jonas wahrscheinlich mehr erzählen als ich, haben neulich mal ein Projekt einen Tag mit Claude gecodet, hatten wir auf einmal ein 54-Euro Billing auf dem Tisch. Und das ist schon krass für einen Tag IT-Leistung. Und was ich immer argumentiere, ist, du baust ja ein Business Case auf. Du rechnest ja jetzt zum Beispiel im Kundenservice damit, ich will x Tickets einsparen und dann habe ich ja diesen Return on Invest. Aber wenn doch diese Tokenpreise so krass massiv schwanken und auf einmal ist das Billing ganz anders, dann geht dieser Business Case doch gar nicht mehr auf. Und dann rede ich auf einmal davon, dass Leute diese Modelle überwachen müssen, um immer die passenden Tokenkosten im Blick zu haben. Und die sind ja ehrlicherweise, wir sind auch super intransparent mit den Zeichen und sowas. Da brauchst du jemanden, der sich auch krass auskennt. Also das ist so eine Dimension, ich weiß nicht, wie du siehst, Maxi, aber finde ich auch irgendwie, das wird mir ein bisschen zu vereinfacht, die Diskussion.
Ja, die Tokenkosten sind, wie du sagst, super intransparent noch und sie steigen halt auch immer weiter, ne, weil da ist ja auch irgendwo ein Preiskrieg zwischen den ganzen LLMs und ich habe gerade erst eine Studie von Gartner dazu gelesen, die haben für 2028 vorausgesagt, dass die Coding-Kosten, die du über AI hast, so ein durchschnittliches Entwicklergehalt übersteigen werden. Also finde ich auch total spannend, den Ansatz.
Crazy, oder? Das ist doch crazy. Ja. Also
ja. Ja, total. Dass dann die KI dann doch einfach irgendwann teurer wird als der Mensch. Ne? Muss man schauen, wie der Output sich dagegen rechnet. Aber ich glaube, das wird schon noch massiv unterschätzt, ne? Weil du liest ja schon viel auch gerade über Unternehmen oder Berater, die sagen, ey, schmeißt alle eure Leute raus, ne, so ganz radikal, ihr könnt jetzt alles mit KI machen. Ja, ich weiß nicht, ob das so die Zukunft ist, ja. Ich glaube, das wird so ein bisschen zu sehr gehypt gerade noch.
Ja, und ich glaube auch, dass ja diese Modelle, also da stecken ja auch Rieseninvestoren hinter, ja auch immer wirtschaftlich werden müssen, ne? Und wenn ich mir das jetzt rein anschaue, klar, dieses eine Argument ist ja immer, es gibt mehr Anbieter, deswegen sinkt der Preis. Aber ich sehe es eher so, dass diese Modelle, die richtig viel Rechenpower haben und die du dann auch von der Qualität haben willst, eigentlich eher Preise anziehen müssen, um diese, um letzten Endes auch irgendwie selber in die Wirtschaftlichkeit sozusagen reinzukommen. Genau, aber da könnte man jetzt, glaube ich, Stunden drüber philosophieren. Ich glaube, was eine andere Dimension ist ja auch nicht nur, dass es jetzt riesen Tokenkosten gibt, sondern was ja in dieser Dimension dazu passiert, ist ja, dass die Qualität sich massiv ändert. Da redet gar keiner drüber. Also wenn du jetzt von einem 4-5er-Modell auf ein 4-6er-Modell zum Beispiel wechselst, ne, zum Beispiel bei OpenAI jetzt oder so ähnliches, dann gibt's was, das nennt sich Quality Degrees. Das heißt, dass die Qualität zwischen den Modellen abnimmt. Du würdest ja denken, jedes Modell ist automatisch eine Verbesserung zu dem vorherigen Modell, aber das ist nicht linear. Und das ist auch ein Riesenfehler. Wir haben mal einen Kunden gehabt, lief super die AI, war richtig gut. Dann haben wir das Modell umgestellt auf das höhere Modell. Die Recognition viel schlechter für diesen spezifischen Prozess. Und das ist was, da redet keiner drüber. Das heißt, ich muss nicht nur eine Token-Dimension mir betrachten, ich muss auch eine Qualitätsdimension betrachten. Und dann frage ich, wer von euch im Unternehmen ist dafür zuständig, die Qualität der Modelle zu evaluieren? Da brauchst du ja auch Leute, die diese Modelle fahren, die das pilotieren, die das in der Umstellung haben, die Staging-Umgebungen aufbauen, um so einen produktiven Prozess umzuziehen. Also neues Modell, nicht gleichzeitig bessere Quality. Und ist, finde ich, was auch, das in der Diskussion einfach vollkommen untergeht oder ich einfach nie höre tatsächlich, weil, und da bin ich der Meinung, sich niemand damit tief beschäftigt oder man ein Modell umgestellt hat in der Praxis.
Ja, ich würde an der Stelle auch gerne einmal beleuchten, wie sieht das bei uns, also bei Medibo genau aus. Also wir nutzen ja größtenteils für unsere AI-Agents eben das Modell von OpenAI. Das heißt, wenn die ihre Preise anziehen, dann spüren wir das auch direkt. Aber, und das ist hier, finde ich, wirklich der entscheidende Punkt, wir können eben das Modell auch wechseln. Ne? Wir können da relativ flexibel sagen, ey, wenn der eine Anbieter zu teuer ist, dann können wir zum anderen switchen. Und das nicht nur innerhalb vom Anbieter, sondern auch in den Modellen. Ne? Also es gibt ja mittlerweile zig viele Modelle. Also bei OpenAI muss ja auch entscheiden, je nachdem, wie komplex die Anfrage ist, lasse ich die jetzt beantworten von einem GPT-3 oder einem GPT-4.0 Mini oder brauche ich da das beste Modell? Ja, selbe bei Anthropic mit Sonnet 4.6 oder jetzt auch Fable 5. Da unterscheiden sich die Tokenkosten ja nochmal extrem und da kann man ja wirklich flexibel zwischen switchen. Und wenn dir jetzt OpenAI halt zu teuer wird, kannst du das Sprachmodell switchen. Das ist eine bewusste Architekturentscheidung auch von uns, die wir getroffen haben, damit wir eben nicht so abhängig von diesen Preisen sind. Und genau diese Flexibilität müsstest du, wenn du ein Make machst, also wenn du selbst baust, auch erstmal haben. Also dann musst du dir diese Architektur auch erstmal aufbauen und dann eben auch dauerhaft pflegen. Ne? Und du brauchst diese Expertise überhaupt. Welches Modell, welcher Anbieter kann welche Aufgabe am besten lösen? Und da muss sich ja auch erstmal intern jemand mit auseinandersetzen und es kostet auch einfach wieder mehr Ressourcen. Aber lass uns mal so das Token-Thema dann erstmal hinten anstellen. Wir kommen dann zu unserem Reality-Check Nummer 3 und das ist auch ein Denkfehler, der uns, glaube ich, häufig begegnet. Die Idee nämlich, dass es ein lernendes System ist. Also die Leute sagen immer, ne, wenn unser ganzes Wissen erstmal in Claude liegt, dann lernt das System ja mit und wird automatisch besser.
Ja, also nein. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Also wenn dein Wissen in Claude liegt, dann ist das kein lernendes System. Also wirklich, Punkt. Es ist kein lernendes System. Es wird ja überhaupt nicht besser. Also es beantwortet genau auf deiner Kundenbasis dann oder deiner Wissensdatenbank die Anfragen, aber es lernt natürlich nicht mit, weil es halt keine Möglichkeiten gibt, das Modell auf deine Daten fein zu tunen. Ne? So eine LLM-Optimierung sozusagen zu machen, das findet einfach faktisch nicht statt. Und dementsprechend wird das auch nicht mit den Kundenhistorien besser oder mit mehr Chats sozusagen besser. Es hat eine Qualität, die es am Anfang hat und die wird es danach sozusagen auch haben. Das heißt, es ist faktisch schon mal kein lernendes System. Was du ja brauchst, ist ein LLM, was du feintunen kannst auf deine Kundendaten und dafür brauchst du einen eigenen Trainingsbereich für dieses LLM-Modell und das bietet ja ein Claude oder ähnliches, bietet es einfach nicht an. Ich finde, die andere Sache, die man da auch beleuchten muss, ist, also willst du, dass deine ganze Kundenhistorie in Claude liegt? Also kannst du die auch einfach mal beantworten. Ich weiß nicht, sehe ich jetzt auch irgendwie als nicht so mega gut an, wenn du da jetzt irgendwie deine ganzen sensiblen Kundendaten raus hast, bevor du bist ein Payment-Anbieter, liegen ja auch personenbezogene Daten drin. Und das ist was, das müsste man, finde ich, da auch nochmal mit einordnen. Ist auch die andere Dimension.
Auf jeden Fall, gerade im Dach- und EU-Raum, ne, ist halt immer die Frage, wer hat überhaupt Zugriff dann auch auf die ganze Chat-Historie, auf die Kundendaten. Und da muss ich ja auch fragen, ob das Ganze DSGVO-konform ist. Ne. Und das ist gerade auch ein super heißes Thema, weil wir jetzt zusätzlich auch den EU-AI-Act haben. Steht ja jetzt schon länger fest, aber da werden jetzt ab 2. August auch erstmal, kommen da jetzt auch nochmal ein paar neue Regeln, die in Kraft gesetzt werden. Das wird nicht lockerer, sondern eher strenger, was wir da sehen. Und das unterschätzen auch noch viele. Also da können echt richtig fette Bußgelder entstehen. Und allein bei der DSGVO sind die fetten Strafen seit 2018 mittlerweile auf über 6 Milliarden Euro aufsummiert. Also nicht Millionen, Milliarden. Also
die haben wir nicht, krass. Maxi, zu bezahlen, oder?
Das ist wirklich krass. Also das wird schon unterschätzt. Das ist jetzt Stand März 2026, war eine Studie vom CMS Enforcement Tracker. Und dann kommt eben EU-AI-Act noch obendrauf. Ne? Und da reden wir auch schon von Bußgeldern von bis zu 35 Millionen oder ja 7% des weltweiten Jahresumsatzes. Also das ist schon krass und sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Und das sind eben keine Nice-to-Haves, ne, über die man sich dann mal später Gedanken macht. Im Kundenservice fasst du halt echte Kundendaten an für Accounts, Bestellungen, Rückerstattungen oder auch teilweise sensible Vorgänge. Und wenn du das selbst baust, bist du ab Tag 1 irgendwie, ja, eben kann man sagen, dein eigener KI-Anbieter und mit allem, was dazugehört. Und dann musst du dich halt auch um Themen wie Sicherheit, Datenschutz und so weiter halt beschäftigen und haftest dann auch im schlimmsten Fall dafür. Ich will dann aber nochmal überleiten. Jakob, ich stelle dir jetzt mal die Frage, die bei jedem wahrscheinlich mal auftaucht. Ja, aber wenn ich jetzt das mit euch mache, also mit uns, mit Medibo, dann bin ich doch auch von euch und euren Preisen abhängig. Was sagst du denen dann?
Ja, also erstmal finde ich das eine total gute Frage. Ich hatte tatsächlich neulich mit dem CEO genau diese Diskussion tatsächlich. Warum? Also wie kamen wir überhaupt auf diese Diskussion? Vielleicht eine kleine Analogie aus einem echten Call, aus einem echten Vorhaben. Ich habe von einem sogenannten KI-Login-Effekt gesprochen. Was ist ein KI-Login-Effekt? Das heißt, wenn du dich auf ein Modell committest, bist du abhängig davon, wie deren Preise sich sozusagen entwickeln und dass du nicht mehr so einfach das Modell sozusagen umziehen kannst. So, das war mein Argument, was ich gemacht habe. Und er hat gesagt, ja, Jakob, ich habe bei euch aber genau denselben Login-Effekt. Das heißt, wenn ich auf euch sozusagen setze, seid ihr ja genauso abhängig von den Tokenkosten letzten Endes. Was mein Argument ist, und da muss jeder gucken, was er daraus macht, ist, das stimmt. Ich meine, wir sind ja auch, wir hängen auch an den Preisen der LLM-Modelle sozusagen dran. Das wäre ja falsch zu sagen, dass wir nicht abhängig sind. Also wir haben eine gewisse Abhängigkeit. Mein Argument war dann zu sagen, ja, das sind wir, aber ich habe zwei Leute im Team, die dediziert dafür zuständig sind, LLM-Modelle zu evaluieren und die dann diese Modelle wechseln können tatsächlich auch und diese Qualität auch überprüfen können. Das heißt, ich kann zum Beispiel von einem OpenAI auf ein Anthropic-Modell rüber wechseln. Ich kann innerhalb der Modelle sozusagen gucken, wie ich wechsle. Und ich habe ja auch diese Erfahrungswerte. Zum Beispiel brauche ich für eine Ticket-Summary ein deutlich günstigeres Modell als für eine komplexe Reklamation mit einer Antwortgenerierung dahinter oder für eine Kategorisierung brauche ich viel einfachere Modelle. Mein Argument ist, dass ich ja das viel besser steuern kann, weil ich viel mehr Leute habe, die sich damit auseinandersetzen können sozusagen. Und der Unterschied ist einfach, wir kümmern uns um diesen Modellswitch, um die Wartung und um die Qualität. Und das ist, glaube ich, in meinen Augen der größte Unterschied sozusagen, dass du dafür dedizierte Personen hast, die das evaluieren können und die das von der Architektur umstellen können. Weil wenn du jetzt bei Claude das Ganze gecodet hast, dann kannst du nicht einfach von Claude jetzt einfach mal rüberwechseln. Sozusagen ist ja gar nicht möglich, mit dem Export von deinen ganzen Sachen, die du da aufgebaut hast, das auf ein anderes Tool einfach umzuziehen. Klar, wenn du das jetzt über Frameworks baust, wo du die APIs auch austauschen kannst, die LLM-Modelle, dann hast du da weniger Login, aber trotzdem musst du das irgendwie hinkriegen, erstmal von der Qualität. Dementsprechend, ja, wäre das eigentlich so ein bisschen mein größtes Argument, dagegen, warum du nicht so einen starken Lock-in-Effekt hast. Du hast einen Lock-in-Effekt, aber er ist meiner Meinung nach deutlich abgeschwächt und damit ein geringeres Risiko als Company.
Genau, da, also wir haben es ja vorher schon mal gesagt, wie wir es machen, ne? Und es soll jetzt kein einseitiger Verkaufspitch hier werden. Wir sagen auch ausdrücklich nicht, ne, baut nie selbst. Also wir kaufen ja intern auch Software ein und überlegen mittlerweile, ne, können wir das auch irgendwie selbst machen, ne, haben ja auch ein großes IT-Team, deswegen wäre es jetzt unehrlich von uns zu sagen, nee, baut nie selbst, kauft euch immer die Software. Es gibt Fälle, in denen Alt-Make absolut Sinn macht und für manche Teams, aber wie gesagt, man muss halt einige Dinge bedenken und sich das genau überlegen, ob man da auch die Ressourcen intern für hat.
Ja, was mir wichtig ist, ist, das Make sich für viel mehr Leute nicht lohnen, als für die Leute, die es sich lohnt. Und das ist das, was ich eigentlich mit diesen, warum wir das auch so challengen. Es gibt Makes, die machen vollkommen Sinn. Also stell dir mal vor, du bist ein Unternehmen, was alles on-prem hosten muss, mega krasse Compliance-Richtlinien hat. Aber ich hab so den Take auf LinkedIn gemacht, für 90% lohnt es sich nicht. Kann ich die Zahl jetzt mit 90% beweisen? Nee, kann ich nicht. Aber es ist etwas, was du aus der Praxis sehen kannst, dass für viele sich einfach überhaupt nicht lohnt, weil die nicht das Personal haben, weil die nicht das Knowledge haben mit den LLM-Modellen und weil die zum Beispiel, haben wir heute noch gar nicht drüber geredet, auch überhaupt nicht damit umgehen können, wenn die AI halluziniert. Ist ja auch ein Riesentopic. Ne? Also musst du ja auch mal drüber reden. Was machst du denn? Du hast bei jedem AI-Projekt 5% Hallucination-Quote. Wie kriegst denn du das aus Claude weg? Jetzt gibt es Leute, die können es in der Eigenentwicklung vielleicht machen und finden gute Workarounds, aber dieses Fachwissen brauchst du ja auch. Und deswegen ist der Take, es lohnt sich für viel mehr Leute nicht, als für die es sich lohnt. Und da werden deutsche Companies richtig viel Geld verbrennen, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich es einfach eine schlechte Beratung von Leuten, die in der Praxis niemals KI-Modelle gewechselt haben oder nicht mal, auch, keine Ahnung, 170 Projekte umgesetzt haben. Das ist einfach ein Erfahrungsschatz, wo ich der Meinung bin, ich will, dass deutsche Unternehmen bessere Entscheidungen treffen. Und das gehört zu dieser Dimension dazu. Und das muss man für sich prüfen. Das kann man, finde ich, wunderbar machen, wenn du jetzt diese Punkte gegenüberstellst.
Da muss einfach Klarheit sein, wie du sagst. Ne? Man muss sich überlegen, ist da wirklich ein echter Business Case da? Welche Prozesse sind überhaupt sinnvoll automatisierbar und welches Setup funktioniert eben auch langfristig, ne? Nicht nur in der schönen Demo, sondern eben auch in 12 Monaten noch. Ne? Und ich meine, genau dafür gibt es uns ja. Ne? Wir haben ein Expertenteam, das sich seit Jahren mit nichts anderem auseinandersetzt. Da gibt es sicherlich auch viele Teams. Wir haben jetzt mittlerweile über 100 Projekte begleitet, wissen ziemlich genau, welche Prozesse sich automatisieren lassen und welche eben nicht. Vor allem diese Themen mit der ganzen Modellauswahl, die Switch-Fähigkeit zwischen Anbietern, Wartung, Qualitätskontrolle, das DSGVO-Thema, das ist bei uns eben schon alles mit eingebaut und wir sind natürlich auch immer dran, uns zu informieren, was eben jetzt neu ist auch in dem Markt. Und ich meine, KI-Markt, ja, entwickelt sich einfach rasant, da muss man auch hinten dran sein. Deswegen finde ich es auch unrealistisch zu erwarten, dass das dann eine Person bei einem Unternehmen eben alles übernehmen kann.
Ja, also wir können auch mal ganz drüber reden, was passiert denn, wenn die Person krank wird, im Lotto gewinnt, was weiß ich, die Company wechselt. Also das ist doch auch, es ist ein total krasses Risiko einfach. Also jetzt überleg mal, wenn ich ein Kundenserviceleiter oder ein COO bin, mein Bauchgefühl, wenn ich eine Person habe, die den gesamten Workflow wartet, ich finde das katastrophal, ehrlich gesagt. Also ich finde das irgendwie auch schon fast fahrlässig. Klar, wenn du jetzt ein dediziertes Team hast von 5, 6 Leuten, ne, du hast das Geld, du kannst dich darum kümmern, es ist ein ganz anderer Effekt. Aber ich meine, diese eine Person, hart gesprochen, die kann morgen auch nicht mehr da sein. Und das ist auch eine Realität, die man irgendwie auch mit betrachten muss. Und deswegen ist es mir ist es zu einfach. Mir ist es zu einfach, ich verstehe die Trap. Du baust es, da kommt ein Dev, der zeigt dir in der Mittagspause, was er da gebaut hat mit Claude. Das sieht geil aus. Aber was dahinter dran hängt, das ist das, was du im Betrachtungszeitraum mitwissen musst. Und da darf man sich nicht vom ersten Eindruck nur blenden lassen, bin ich der Meinung.
Ja, absolut. Lass uns gerne mal kurz zusammenfassen, was wir jetzt heute so alles besprochen haben. Also Do-it-yourself-KI fühlt sich im ersten Moment günstig an, aber die eigentliche Rechnung kommt später. Wartung, Tokenkosten, der ganze Scope, die Berechnung davon. Und die richtige Frage ist nicht, kann ich das bauen, sondern kann ich das eben auch noch in 12 Monaten weiter so betreiben und warten. Und eine Abhängigkeit hast du sowieso immer. Die einzige Frage ist, ob sie eben professionell gemanagt wird oder ob sie komplett bei dir hängen bleibt im Team.
Genau, mein Take wäre, Make lohnt sich nur, wenn KI dein Kernprodukt sozusagen ist oder du harte Compliance-Richtlinien hast, die du da irgendwie einhalten musst. Plus, würde ich noch Klammer auf, hinten dran setzen, du ein dediziertes Team von mehr als 2 Personen hast, die sich darum kümmern können, Fulltime. So, das würde ich erstmal dranhängen. Und ich bin der Meinung, dass sich für KMUs, dass ein Buy immer ein Make schlägt. Ist immer günstiger, tatsächlich. Weil der Provider ja dazu gezwungen ist, immer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu machen. Du kannst ja nicht nur zu Melibo gehen, du kannst ja noch zu gefühlt 20 anderen Anbietern gehen. Das heißt, wir stehen ja auch in einem Wettbewerb untereinander. Das heißt, die Anbieter, die SaaS-Anbieter werden immer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für dich rausholen und mit den besten Modellen immer arbeiten für die Unternehmen. Das heißt, es ist ein Riesenthema. Reden wir auch über Preisbindungen, das hast du bei Anbietern ja auch. Das heißt, du kriegst Preisbindungen für deinen Business Case. Und ich glaube, einmal richtig investieren, statt dauerhaft selbst zu warten, ist einfach besser. Wie gesagt, ich kann so sagen, mein erster Chef hat immer gesagt, Jakob, kaufst du günstig, kaufst du teuer.
Das ist ein sehr guter Leitsatz. Und zum Schluss nochmal ein kleiner Pitch auch von uns. Ne? Also wenn du gerade eben genau vor dieser Make-or-Buy-Entscheidung stehst und ehrlich durchrechnen willst, was sich da für dich lohnt, dann buch dir gerne eine 1:1 Strategieberatung mit uns. Kannst du direkt über die Webseite machen und dann reden wir sehr gerne über das Thema und berechnen mit dir zusammen auch den AOI. Und ansonsten schaut gerne mal in die Shownotes rein, da sind auch alle Quellen nochmal verlinkt zu den Zahlen, die wir heute genannt haben und auch unser AOI-Rechner, der dir eigentlich ein paar Minuten schon zeigt, wie viel in deinem Kundenservice noch drinsteckt. Und zum Schluss gilt eigentlich noch zu sagen, abonniert gerne den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst und wir hören uns bei der nächsten Folge von Service Sales.